Das Stadttheater Bremerhaven präsentiert Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Eine Hörbuchreihe von Peter Hilton Fliegel. Folge 5: Der Doppelmord in der Rue Morgue. Mit Dominik Lindhorst-Apfelthaler, Kai Krause und Frank Auerbach. Musik: Frauke Steichert und Jan-Hendrik Ehlers. Teil 2.
Ich nahm die Pistolen, während Dupin wie mit sich selber sprechend fortfuhr. Ich habe das seltsame Wesen, in das er zu gewissen Zeiten verfiel, schon erwähnt.
Dass die von den Leuten auf der Treppe gehörten streitenden Stimmen nicht die der beiden Damen waren, ist durch die übereinstimmenden Aussagen der Zeugen bewiesen. Und dieser Umstand macht die Frage, ob die alte Dame etwa selbst ihre Tochter ermordet und nachher Selbstmord begangen habe, überflüssig. Also ich erwähne diesen Punkt auch nur, weil ich methodisch vorzugehen liebe. Es steht somit fest, dass die Mordtaten von einer dritten Partei ausgeführt wurden. Und die Stimmen eben dieser dritten Partei waren es, die in heftigem Wortwechsel vernommen wurden. Prüfen wir nun die betreffenden Zeugenaussagen. Ist Ihnen da nichts Absonderliches aufgefallen?
Ich antwortete, dass es jedenfalls wohl bemerkenswert sei, dass, während alle Zeugen übereinstimmend die raue, barsche Stimme für die eines Franzosen gehalten hätten, die Ansichten über die schrille oder, wie einer der Zeugen meinte, heisere Stimme sehr weit auseinander gingen.
Sie haben also nichts Besonderes bemerkt. Und doch liegt hier eine eigentümliche Tatsache vor. Wie Sie richtig beobachtet haben, stimmten die Aussagen aller Zeugen über die barsche, raue Stimme überein. Was nun die schrille Stimme betrifft, so ist jeder davon überzeugt, dass es nicht die Stimme eines Landsmannes gewesen sein könne. Jeder glaubt, den Klang einer Sprache darin zu erkennen, die er selbst nicht versteht. Wie ungewöhnlich muss diese Stimme gewesen sein, dass die Aussagen darüber so weit auseinandergehen konnten, dass sie Menschen aus den 5 großen europäischen Völkergruppen fremd erschienen. Ich behaupte, dass die Schlüsse, die ich aus den Zeugenaussagen gezogen habe, die einzig richtigen sind und dass sie nur eine Folgerung zulassen. Welcher Art aber diese Vermutung ist, das möchte ich Ihnen vorläufig noch nicht sagen. Versetzen wir uns im Geist in jenes Zimmer. Was ist das Erste, was wir darin suchen? Selbstverständlich die Mittel und Wege, die die Mörder zu ihrer Flucht benutzt haben. Ich darf doch behaupten, dass weder Sie noch ich an übernatürliche Dinge glauben. Die Polizei hat den Fußboden, die Decke und das Mauerwerk der Wände untersucht. Kein geheimer Ausgang würde ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein. Da ich aber den Augen der Polizei nicht unbedingt traue, prüfte ich alles mit meinen eigenen. Die Mörder müssen durch eins der Fenster des Hinterzimmers entkommen sein. Das Zimmer hat 2 Fenster. Eins davon ist nicht durch Möbel verstellt und vollständig sichtbar. Der untere Teil des anderen wird dem Auge durch das Kopfende einer davorstehenden Bettstatt entzogen. Das erste Fenster wurde von innen fest verschlossen gefunden. Die Bemühungen mehrerer Personen, es in die Höhe zu schieben, waren erfolglos. Auf der linken Seite des Rahmens war ein ziemlich großes Loch eingebohrt und in diesem Loch steckte ein beinahe bis zum Kopf eingetriebener, starker Nagel. Bei der Untersuchung des zweiten Fensters ergab sich, dass dort ein ebensolcher Nagel angebracht war. Und auch hier versuchte man vergebens, das Fenster in die Höhe zu schieben. Die Polizei war hiermit überzeugt, dass die Täter nicht durch eines der Fenster entflohen seien. Man hielt es daher auch für überflüssig, die Fenster zu öffnen. Meine eigene Untersuchung fiel sorgfältiger aus. Ich wusste, es müsse sich erweisen, dass eine Unmöglichkeit in Wirklichkeit nicht bestand. Ich schloss also weiter: Die Mörder entkamen durch eines dieser Fenster. Wenn dies der Fall war, so konnten sie unmöglich die Schiebefenster von innen in der Weise befestigt haben, wie man sie vorgefunden hatte. Da die Schiebefenster in der angegebenen Weise wieder zugemacht worden waren, musste ein sogenannter Selbstschließer daran angebracht sein. Es gelang mir, nach sorgfältigem Suchen die verborgene Feder zu finden. Wenn jemand durch das Fenster entflohen war, konnte er es sehr wohl von außen zuschlagen, so dass die Feder wieder einfallen musste. Aber der Nagel, der konnte unmöglich von außen wieder hineingesteckt werden. Die Mörder mussten also durch das andere Fenster entkommen sein. Ich stellte mich auf den im Bett liegenden Strohsack und sah mir über das Kopfende des Bettes hinweg das zweite Fenster scharf an. Mit der Hand hinter die Bettstatt fassend, entdeckte ich sofort die Feder und drückte drauf. Sie war, wie ich dies vorausgesetzt hatte, genauso konstruiert wie die andere. Nun sah ich mir den Nagel näher an. Es muss etwas mit dem Nagel nicht in Ordnung sein, sagte ich mir. Ich zog daran und siehe, der Kopf und etwa ein Viertelzoll des Schaftes blieben in meiner Hand. Der untere Teil blieb in dem Bohrloch stecken, in dem er abgebrochen war. Der Bruch war ein alter, denn die Ränder waren mit Rost bedeckt. Ich steckte den Kopf des Nagels wieder in das Loch, aus dem ich ihn genommen, und er hatte wieder ganz das Aussehen eines unbeschädigten Nagels, da von der Bruchstelle nichts zu sehen war. Ich drückte auf die Feder und zog ohne Mühe das Schiebfenster vorsichtig ein paar Zoll in die Höhe. Der Nagelkopf, der fest in dem Rahmen steckte, ging mit. Ich schloss das Fenster und der Nagel hatte nun wieder ein ganz unverletztes Aussehen. Soweit war das Rätsel also gelöst. Der Mörder war aus dem hinter dem Bett befindlichen Fenster entflohen. Die nächste Frage, die es zu lösen galt, war nun, wie es dem Mörder gelungen sein konnte, am Haus hinunterzukommen. Ungefähr 5,5 Fuß von dem fraglichen Fenster entfernt läuft ein Blitzableiter nach unten. Es würde nun allerdings unmöglich sein, von dieser Stange das Fenster zu erreichen und darin einzusteigen. Ich bemerkte jedoch sofort, dass die Fensterläden des vierten Stockes von jener eigentümlichen Art sind, die die Pariser Schreiner Ferrat nennen. Sie sehen aus wie eine gewöhnliche, einfache Tür, deren untere Hälfte aus Latten oder Gitterwerk besteht. An den betreffenden Fenstern sind die Läden volle 3,5 Fuß breit. Als wir sie von der Rückseite des Hauses aus betrachteten, standen sie zur Hälfte offen. Das heißt, sie bildeten einen rechten Winkel mit der Hauswand. Ich sah sofort, dass der Laden des Fensters, vor dem das Bett stand, wenn er ganz zurückgeschlagen würde, kaum 2 Fuß vom Blitzableiter entfernt sein könne. Es war also durchaus nicht unmöglich, dass jemand, der über einen ungewöhnlichen Grad von Geschicklichkeit und Mut, fast übernatürliche Behendigkeit und körperliche Sicherheit verfügte, vom Blitzableiter aus durch das Fenster eindringen konnte. Nun möchte ich Sie auf den Zusammenhang aufmerksam machen, der zwischen der außergewöhnlichen Behendigkeit und jener sonderbaren, schrillen Stimme besteht, über deren Sprache die Aussagen der Zeugen sich nicht einigen konnten, während alle einstimmig erklärten, nur Laute, keine Worte vernommen zu haben.
Nun erst fing ich an zu begreifen, was Dupin sagen wollte. Allerdings verstand ich noch nicht, aber ich ahnte, worauf er hinzielte. Mir war ungefähr so zumute, wie wenn man sich auf etwas besinnt, an das man sich nicht genau erinnern kann.
Sie sehen, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie der Mörder in das Haus eingedrungen sei, um danach die Art seiner Flucht festzustellen. Ich wünsche Sie davon zu überzeugen, dass er an derselben Stelle herein und herausgekommen sein muss. Betrachten wir uns das Innere des Zimmers. Man behauptet, die Schubladen des Sekretärs seien ausgeplündert worden, während tatsächlich eine Menge von Schmuck und anderen Gegenständen darin gefunden wurde. Wenn ein Dieb einen Teil dieser Sachen gestohlen hatte, warum nahm er nicht die wertvollsten? Warum nicht alles? Mit einem Wort, warum ließ er 4.000 Franken in Gold zurück? Wäre im vorliegenden Fall das Geld verschwunden, so würde die Tatsache, dass es erst vor 3 Tagen abgeliefert worden war, schwer ins Gewicht fallen. Sie würde uns in dem Gedanken bestärken, dass hier das Motiv der Tat zu suchen sei. Wenn wir aber das Gold als Motiv für die Gewalttat gelten lassen wollen, so müssen wir notwendig zu dem Schluss kommen, dass der Mörder ein Idiot war, der Motiv und Gold im Stich gelassen hat. Während wir nun die Punkte, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit gelenkt habe, fest im Auge behalten, wollen wir einen Blick auf die Metzelei selbst werfen. Ein junges Mädchen ist mit den Händen erdrosselt und dann mit dem Kopf nach unten mit brutaler Gewalt in den Kamin hineingepresst worden. Sie werden zugeben, dass in der Art, wie die Leiche in den Kamin hineingezwängt wurde, etwas so unerhört Scheußliches liegt, dass es sich mit unseren üblichen Begriffen von menschlichem Tun und Lassen nicht vereinigen lässt. Bedenken Sie ferner, welche Kraft dazu nötig war, die Leiche in eine so enge Öffnung hinaufzustoßen. Es ist dies übrigens nicht das einzige Zeichen dafür, dass hier eine fast übermenschliche Kraft im Spiel gewesen ist. Auf dem Herd lagen dicke Strähnen, sehr dicke Strähnen grauen Menschenhaares, die mit den Wurzeln ausgerissen waren. Sie haben diese Haarsträhnen ebenso gut gesehen wie ich. Es war ein scheußlicher Anblick. An den Wurzeln hingen noch Stückchen der Kopfhaut. Ein sicheres Zeichen der übermenschlichen Kraft, die angewendet wurde, um vielleicht mehrere tausend Haare auf einmal auszureißen. Der Hals der alten Dame war durchschnitten, also mehr noch. Der Kopf war fast ganz vom Rumpf getrennt und zwar offenbar mit einem Rasiermesser. Ich bitte Sie, die tierische Rohheit zu beachten, mit der diese Taten ausgeführt wurden. Von den Verletzungen und Quetschwunden an Frau L'Espanais Leiche will ich nicht reden. Frau Dumas hat ausgesagt, dass sie von einem stumpfen Gegenstand herrührten. Nun, in gewisser Beziehung hat die Dame da recht. Der stumpfe Gegenstand war das Steinpflaster des Hofes, auf den das Opfer aus dem vierten Stockwerk hinabgeworfen wurde, und zwar durch das Fenster, vor dem das Bett steht. Wenn wir nun der im Zimmer herrschenden wüsten Unordnung gedenken und uns der erstaunlichen Behendigkeit, der übermenschlichen Stärke und tierischen Rohheit erinnern, mit der diese Verbrechen in bizarrer Scheußlichkeit ausgeführt wurden, wenn wir jene schrille Stimme in Erwägung ziehen, deren Klang den Ohren vieler Zeugen der verschiedensten Nationalität fremd war, welcher Gedanke drängt sich Ihnen da auf? Welchen Schluss ziehen Sie aus so vielen Tatsachen?
Nur ein Wahnsinniger kann diese Tat vollbracht haben. Ein Tobsüchtiger, der aus der benachbarten Irrenanstalt entsprungen ist.
In gewisser Beziehung ist Ihr Verdacht nicht unbegründet. Aber auch wenn der Sinn der Rede eines Wahnsinnigen noch so verworren sein sollte, so wird er doch immer Worte zu bilden vermögen. Außerdem haben Wahnsinnige nicht solches Haar. Ich habe dieses kleine Haarbüschel aus den zusammengekrampften Fingern der Frau L'Espanier gelöst. Sagen Sie mir, was Sie davon denken.
Dupin, dieses Haar ist kein Menschenhaar.
Ich habe das auch nicht behauptet. Aber ehe wir jenen Punkt feststellen, bitte ich Sie, einen Blick auf diese von mir gezeichnete Skizze zu werfen. Es ist eine Wiedergabe von dem, was Frau Dumas eine Reihe blutunterlaufener Flecke nannte, die durch den tiefen Eindruck von Fingernägeln am Hals von Fräulein L'Espanais entstanden sind. Sie werden bemerken, dass diese Zeichnung auf einen eisernen Griff schließen lässt. Jeder Finger hat bis zum Tod des Opfers den Griff beibehalten, mit dem er sich zuerst eingekrallt hatte. Versuchen Sie jetzt einmal, Ihre sämtlichen Finger gleichzeitig auf die schwarzen Flecke zu legen, die Sie hier sehen.
Ich versuchte es, jedoch vergebens.
Ach, wir packen die Sache vielleicht nicht ganz richtig an. Hier ist ein Stück Holz, das ungefähr den Umfang eines Halses hat. Stecken Sie die Zeichnung um das Holz fest und versuchen Sie es noch einmal.
Ich tat es, aber es gelang mir noch weniger. Diese Eindrücke können unmöglich von einer Menschenhand herrühren.
Nun denn, so lesen Sie jetzt diesen Zeitungsartikel.
Es war ein ausführlicher, anatomischer und allgemein beschreibender Bericht über den großen, schwarzbraunen Orang-Utan, wie er auf den ostindischen Inseln vorkommt. Die riesige Gestalt, die wunderbare Kraft und Behendigkeit, die Wildheit und der Nachahmungstrieb dieses Säugetieres sind ja bekannt. Die Beschreibung der Finger stimmt genau mit ihrer Zeichnung überein. Ich sehe, dass kein anderes Tier als ein Orang-Utan solche Fingereindrücke wie die von Ihnen gezeichneten hinterlassen könnte. Auch das kleine Büschel lohfarbener Haare stimmt mit der Beschreibung überein. Indessen kann ich immer noch nicht alle Einzelheiten des grauenhaften Geheimnisses verstehen. Auch hat man zwei streitende Stimmen gehört. Und alle Zeugen behaupten, dass die eine davon die eines Franzosen gewesen sei.
Das ist richtig. Sie werden sich des Umstandes erinnern, dass die Zeugen einstimmig erklärten, gehört zu haben, wie diese Stimme sich des Ausdrucks «Mon Dieu» bediente. Einer der Zeugen behauptet, dass im Ton dieser Worte ein strenger Verweis gelegen habe. Auf diesen beiden Worten beruht meine Hoffnung, das Rätsel voll und ganz zu lösen. Jedenfalls weiß ein Franzose um den Mord. Es ist möglich, ja, sogar wahrscheinlich, dass er vollkommen unschuldig an dem blutigen Drama ist. Der Orang-Utan ist ihm vielleicht entflohen. Er hat ihn wahrscheinlich bis zu dem bewussten Zimmer verfolgt, kam aber zu spät, um die Gräuel zu verhindern. Wahrscheinlich treibt der Orang-Utan sich noch immer frei umher. Indessen, das sind nur Vermutungen. Wenn, wie ich das annehme, der betreffende Franzose unschuldig an dem Blutbad ist, dann wird die Anzeige, die ich gestern Abend in der Redaktion der Zeitung Le Monde aufgab, ihn bald in unsere Wohnung führen. Le Monde ist ein Blatt, das die Interessen der Schifffahrt vertritt und das besonders von Matrosen und Seefahrern viel gelesen wird.
Er reichte mir eine Zeitung und ich las. Eingefangen. Im Bois de Boulogne ist am 1. Juni ein Orang-Utan, der vermutlich aus Borneo stammt, eingefangen worden. Der rechtmäßige Eigentümer, man hat ermittelt, dass er als Matrose auf einem maltesischen Schiff dient, ist gebeten, das Tier in Empfang zu nehmen, wenn er sich als Besitzer ausweisen kann und bereit ist, die geringen Kosten für das Einfangen und die Verpflegung des Tieres zu bezahlen. Aber wie ist es möglich, dass Sie wissen, dass dieser Mann ein Matrose ist und auf einem maltesischen Schiff dient?
Das weiß ich auch gar nicht. Indessen habe ich hier ein Stück Band, das seiner Form und seinem fettigen Aussehen nach vielleicht zum Binden eines jener Zöpfe gedient hat, wie Matrosen sie so gern tragen. Es ist in einen Seemannsknoten verschlungen, den fast nur die Matrosen, und zwar die auf maltesischen Schiffen dienenden, zu machen verstehen. Ich habe das Band vor dem Blitzableiter gefunden. Jedenfalls hat es keiner der gemordeten Damen angehört. Es ist ja möglich, dass meine Vermutung, der Franzose sei ein Matrose und gehöre zu einem maltesischen Schiff, eine durchaus irrige ist. Habe ich aber recht, so ist viel gewonnen. Wenngleich er selbst unschuldig an den Mordtaten ist, weiß er doch, was der Orang-Utan angerichtet hat. Und es ist daher erklärlich, dass er zögern wird, auf die Anzeige zu antworten und nach seinem Affen zu fragen. Er wird etwa so überlegen. Ich bin unschuldig. Ich bin arm. Mein Orang-Utan hat einen Wert. Für einen Mann in meinen Verhältnissen bedeutet er ein kleines Vermögen. Er ist im Bois de Boulogne eingefangen worden, also weit entfernt vom Schauplatz jener Mordtaten. Der Polizei ist es nicht gelungen, auch nur den kleinsten Anhalt zu finden, der sie auf die richtige Spur leiten könnte. Vor allem jedoch, man kennt mich. Der Inserent dieser Anzeige bezeichnet mich als den Besitzer des Tieres. Ich will mich als Eigentümer des Affen melden und ihn fest eingesperrt halten, bis Gras über die Sache gewachsen ist.
In diesem Augenblick hörten wir Fußtritte auf der Treppe.
Ah, halten Sie Ihre Pistolen bereit. Aber machen Sie keinen Gebrauch davon, bis ich Ihnen ein Zeichen gebe.
Da die Haustür offen stand, war der Besucher ohne zu läuten eingetreten und befand sich schon auf der Treppe. Hier schien er zu zögern. Wir hörten, wie er wieder hinunterging. Dupin stand rasch auf und ging auf die Tür zu. Aber schon hörten wir den Mann wieder heraufkommen. Diesmal kehrte er nicht um, sondern trat entschlossen an unsere Zimmertür heran und klopfte. Ein Mann trat ein. Er war offenbar Matrose. Er hatte eine große, muskulös aussehende Gestalt. Und sein Gesicht trug einen verwegenen Ausdruck, der durchaus nicht abstoßend war. Sein stark von der Sonne verbranntes Gesicht wurde über die Hälfte von einem mächtigen Schnurr- und Backenbart verdeckt. In der Hand trug er einen großen Eichenknüppel, schien aber sonst keine Waffe bei sich zu haben. Er verbeugte sich linkisch und sagte:
Guten Abend.
Und zwar mit einem Akzent, der seine Pariser Abstammung verriet.
Ah, setzen Sie sich, mein Freund. Ich vermute, dass Sie wegen Ihres Orang-Utans kommen. Das ist ein außerordentlich schönes und dabei gewiss ein sehr wertvolles Tier. Ich möchte Sie beinahe darum beneiden. Für wie alt halten Sie es wohl?
Ja, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber er kann kaum mehr als 4 oder 5 Jahre alt sein. Haben Sie ihn hier?
Oh, nein, nein, nein. Hier hatten wir keinen passenden Raum, in dem wir ihn hätten unterbringen können. Er ist aber hier in der Nähe untergebracht. Sie können ihn sofort bekommen. Sie können sich doch als rechtmäßigen Besitzer ausweisen.
Gewiss kann ich das, Herr.
Ja, es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, mich von dem Tier zu trennen.
Ich will nicht, dass Ihre Mühen unbelohnt bleiben, Herr. Ich bin bereit, Ihnen für das Einfangen des Tieres eine angemessene Belohnung zu zahlen.
Lassen Sie mich nachdenken. Was könnte ich wohl beanspruchen? Oh, ich will's Ihnen sagen, was ich als Belohnung fordere. Sie sollen mir ganz genau alles mitteilen, was Sie über die in der Rue Morgue verübten Mordtaten wissen.
Dupin hatte die letzten Worte in sehr ruhigem Ton gesprochen. Ebenso ruhig stand er nun auf, ging auf die Tür zu, verschloss sie und steckte den Schlüssel ein. Dann zog er eine Pistole aus der Tasche und legte sie, ohne die geringste Erregung zu verraten, auf den Tisch. Das Gesicht des Matrosen bedeckte sich mit einer glühenden Röte. Es war, als kämpfe er mit einem Erstickungsanfall. Er sprang auf und ergriff seinen Knüttel, aber im nächsten Augenblick fiel er in seinen Stuhl zurück. Er zitterte heftig und seine Wangen wurden aschfahl. Er sprach kein Wort. Ich empfand tiefes Mitleid mit dem Mann.
Mein Freund, Sie regen sich ganz unnötigerweise auf. Glauben Sie es mir. Wir denken nicht daran, Ihnen schaden zu wollen. Ich gebe Ihnen mein Wort als Ehrenmann, dass Sie von uns nicht das Geringste zu fürchten haben. Ich weiß, dass Sie an den verübten Mordtaten unschuldig sind. Freilich, es lässt sich nicht leugnen, dass Sie in diese Sache verwickelt sind. Das, was geschehen ist, haben Sie nicht verhindern können. Und jedenfalls haben Sie selbst sich nicht schuldig gemacht. Sie haben auch keinen Diebstahl begangen, obwohl Ihnen dazu glänzende Gelegenheit geboten war. Als ehrenhafter Mensch sind Sie allerdings verpflichtet, alles zu gestehen, was Sie wissen. Ein Unschuldiger, auf den der Verdacht gefallen ist, diese Verbrechen begangen zu haben, ist festgenommen worden, während Ihnen der wirkliche Täter bekannt ist.
Der Matrose hatte, während Dupin diese Worte sprach, seine Geistesgegenwart wiedererlangt, obwohl seine anfängliche Keckheit vollständig verschwunden war.
So wahr mir Gott helfe. Ich will Ihnen alles sagen, was ich von der Sache weiß, obwohl ich kaum erwarten kann, dass Sie meinen Worten Glauben schenken werden. Es wäre töricht von mir, das zu denken. Und doch bin ich unschuldig und ich will mein Herz erleichtern und Ihnen alles sagen, was ich weiß, wenn es mich das Leben kosten sollte. Ich bin mit einem Schiff im indischen Archipel gewesen und wir waren im Borneo gelandet. Einige Matrosen, denen ich mich angeschlossen hatte, machten einen Ausflug in das Innere des Landes. Mir und einem meiner Kameraden gelang es, einen Orang-Utan zu fangen. Da mein Gefährte bald darauf starb, kam ich in alleinigen Besitz des Tieres. Nach vielen Schwierigkeiten, die das Tier mir auf der Reise durch seine Wildheit verursachte, kam ich endlich glücklich mit ihm in Paris an. Um der Neugier der Nachbarn auszuweichen, hielt ich die Bestie in meiner Wohnung eingeschlossen. Mein Plan war, den Affen zu verkaufen, sobald dieser von einer Fußwunde geheilt sein würde, die er sich an Bord durch das Eindringen eines Splitters zugezogen hatte. Ich kam am Abend Oder besser gesagt, am frühen Morgen, an dem die Mordtaten verübt wurden, von einem Matrosenfest nach Hause zurück und fand die Bestie in meinem Schlafzimmer. Es war ihr gelungen, aus dem angrenzenden Gelass, wo ich sie angebunden hatte und sicher verwahrt glaubte, auszubrechen. Ich fand das Tier eingeseift und mit dem Rasiermesser in der Hand vor dem Spiegel, wo es sich zu rasieren versuchte. Wahrscheinlich hatte es mich öfter durch das Schlüsselloch bei dieser Beschäftigung beobachtet. Entsetzt von dem Anblick einer so gefährlichen Waffe in den Händen des wilden Tieres, das möglicherweise einen furchtbaren Gebrauch davon machen würde, verlor ich im ersten Augenblick den Kopf. Indessen war es mir bisher stets gelungen, das Tier, selbst wenn es sich noch so wild erwies, durch Anwendung der Peitsche zu beruhigen, und zu diesem Mittel nahm ich auch jetzt Zuflucht. Als aber der Orang-Utan die Peitsche sah, entsprang er mit einem Satz durch die geöffnete Zimmertür, jagte die Treppe hinab und entfloh durch ein offenes Fenster auf die Straße. Ich folgte in Verzweiflung. Der Affe, der immer noch das Rasiermesser in der Hand hatte, blieb zuweilen stehen, um sich umzusehen und mir Grimassen zu schneiden. Wenn ich ihn dann beinahe erreicht hatte, lief er wieder in tollen Sprüngen weiter. In den Straßen herrschte Stille. Es war gegen 3 Uhr morgens. Als der Flüchtling das hinter der Rue Morgue liegende Gässchen erreicht hatte, wurde seine Aufmerksamkeit durch den Lichtschein gefesselt, der durch das offene Fenster des im 4. Stock liegenden Zimmers der Madame L'Espanay schimmerte. Das Tier stürzte auf das Gebäude zu, und als es den Blitzableiter bemerkte, kletterte es mit verblüffender Geschwindigkeit daran hinauf, klammerte sich an den weit offenstehenden Fensterladen, gab sich einen Schwung und gelangte direkt in das Zimmer und auf das Kopfende des Bettes. Dem Fensterladen stieß der Affe, sobald er in das Zimmer gedrungen, wieder zurück. An einem Blitzableiter in die Höhe zu klettern, ist eine Aufgabe, die einem Matrosen nicht allzu große Schwierigkeiten bietet. Als ich jedoch bis zur Höhe des Fensters, das links von mir lag, gekommen war, konnte ich nicht weiter. Es gelang mir aber, mich so weit vorzubeugen, dass ich einen Blick ins Innere des Zimmers tun konnte. Bei dem Anblick, der sich mir darin bot, wäre ich beinahe vor Schrecken abgestürzt. Und dann wurde die Stille der Nacht plötzlich durch das furchtbare Geschrei unterbrochen, das die Bewohner der Rue Morgue aus dem Schlaf weckte. Als ich in das Zimmer blickte, hatte die riesige Bestie Madame L'Espanay an dem lose herabhängenden Haar gepackt und schwenkte das Rasiermesser vor ihrem Gesicht, die Bewegung eines Barbiers nachahmend. Die Tochter lag regungslos auf dem Fußboden. Sie war ohnmächtig geworden. Das Geschrei und die Befreiungsversuche der alten Dame, der er das Haar aus dem Kopf riss, versetzte den Orang-Utan, der vorher ganz friedliche Absichten gehabt hatte, in wildeste Wut. Mit einem Schwung seines muskulösen Armes trennte er den Kopf der Dame beinahe ganz vom Rumpf. Den Anblick des Blutes steigerte seine Wut bis zur Tollheit. Zähnefletschend stürzte er sich auf das junge Mädchen, grub seine entsetzlichen Krallen in ihren Hals und würgte die Unglückliche, bis sie tot war. Zufällig fiel in diesem Augenblick seine Augen auf das Kopfende des Bettes, hinter dem mein schreckensbleiches Gesicht sichtbar wurde. Wohlwissend, dass es Strafe verdiene, schien das Tier die Spuren seiner Bluttat verwischen zu wollen. Es lief in nervöser Hast im Zimmer umher, riss die Möbel um, zerschlug sie, zerrte die Kissen und Decken aus dem Bett. Endlich ergriff es die Leiche der Tochter und stieß und zwängte sie gewaltsam in den Schornstein hinauf, wo sie später gefunden wurde. Dann stürzte es sich auf die der alten Dame und schleuderte sie kopfüber zum Fenster hinaus. Als der Affe sich mit seiner verstümmelten Last dem Fenster näherte, fuhr ich erschrocken zurück. Voll Angst ließ ich mich am Blitzableiter hinabgleiten und beeilte mich, so schnell als möglich nach Hause zu kommen, weil ich die Folgen der Metzelei fürchtete. Um das Schicksal des Orang-Utans kümmerte ich mich vorläufig nicht.
Mir bleibt kaum noch etwas hinzuzufügen. Der Orang-Utan muss, gerade ehe die Tür aufgebrochen wurde, durch das Fenster entwischt und an dem Blitzableiter herabgeglitten sein. Er ist schließlich doch, und zwar von seinem rechtmäßigen Besitzer, wieder eingefangen worden, der ihn zu einem hohen Preis an den Jardin des Plantes verkauft hat. Le Bon wurde sofort aus der Untersuchungshaft entlassen, nachdem wir im Büro des Polizeipräfekten den genauen schriftlichen Bericht über diese Affäre niedergelegt hatten. Obwohl der Präfekt meinen Freund sehr hoch schätzte, konnte er doch eine gewisse Gereiztheit über die Wendung der Dinge nicht verbergen. Und er verriet dies durch ein paar spöttische Bemerkungen über Leute, die ihre Nase in Dinge steckten, die sie im Grunde nichts angingen.
Lass ihn reden. Er will sein Gewissen beruhigen. Mir genügt es, ihn auf seinem eigenen Gebiet geschlagen zu haben. Übrigens ist es auch nicht zu verwundern, dass er die Lösung dieses Geheimnisses nicht zu finden vermochte. Unser Freund, der Präfekt, ist eben zu schlau. Seine Weisheit hat keinen soliden Boden. Sie gleicht den Abbildungen der Göttin Laverna. Ja, das heißt, sie besteht nur aus Kopf und hat keinen Körper. Oder höchstens Kopf und Schultern. Wie ein Stockfisch. Aber er ist darum doch ein ganz famoser Kerl. Ich habe ihn gern. Und ich schätze ihn vor allem wegen einer Gabe, der er den Ruf, ein Genie an Scharfsinn zu sein, hauptsächlich verdankt. Nämlich wegen seiner Vorliebe, das zu verneinen, was ist, und das zu erklären, was nicht ist, wie es bei Rousseau heißt.
Sie hörten Der Doppelmord in der Rue Morgue, Teil 2 der Folge 5 der Hörbuchreihe Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Mit Dominik Lindhorst-Apfelthaler als Erzähler, Kai Krause als C. Auguste Dupin und Frank Auerbach als Matrose. Komposition und Bratsche Frauke Steichert, Akkordeon und Klavier Jan-Hendrik Ehlers. Ton, Schnitt und Titelmelodie Jan-Hendrik Ehlers, Bearbeitung Nadja Hess, Regie Peter Hilton Fliegel. Dies war die vorerst letzte Folge dieser Reihe. Das Stadttheater Bremerhaven wünscht einen schönen Sommer.